Dresden ist neben Leipzig der wichtigste Bahnknotenpunkt in Sachsen. Und die Bahnlinien verbinden zahlreiche wirtschaftliche, kulturelle und touristische Zentren Sachsens mit allen wichtigen Städten und Regionen in Südbrandenburg. Mit den Regionallinien der Deutschen Bahn erreichen Sie in kürzester Zeit Senftenberg und Cottbus, Falkenberg oder Doberlug-Kirchhain. Und genauso komfortabel bringen Sie die Regionallinien der Deutschen Bahn nach Dresden oder nach Dresden zurück.
Denn Dresden war, ist und bleibt eins der herausragenden touristischen und kulturellen Ziele, nicht nur in Deutschland, sondern von internationalem Rang.
Seit Jahrhunderten entwickelt, sammelt, bündelt und pflegt man in Dresden in einzigartiger Weise die höchsten Errungenschaften und Fertigkeiten sächsischen und internationalen Handwerks, der Wissenschaft, Musik und Kunst sowie der Baukunst und der Architektur.
Denkt man an Dresden, so klingen die Namen bedeutender Museen und Sammlungen auf. Der Zwinger mit seiner Gemäldegalerie Alte Meister oder der mathematisch-physikalische Salon. Man denkt an das Residenzschloss mit seinen weltweit einzigartigen Sammlungen, dem grünen Gewölbe, dem Kupferstichkabinett und der Rüstkammer. Und damit sind bei weitem nicht alle genannt.
Woran man aber häufig nicht denkt, all das hat seinen Ursprung in den im Laufe der Jahrhunderte unzählige Male aus- und umgebauten, erweiterten und von ihrem Zweck her neu ausgerichteten und bestimmten Räumen des Residenzschlosses. Als Sitz aller sächsischen Kurfürsten und Könige avancierte das Residenzschloss zum eigentlichen Zentrum sächsischer Politik und Herrschaft. Es wurde das Laboratorium staatspolitischer Entscheidungen und höfischer Repräsentation. Denn, so erzählt Professor Dirk Sündram, der Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer der staatlichen Kunstsammlung in Dresden,
das Dresdner Residenzschloss ist ein sehr altes Gebäude, 800 Jahre alt und zugleich ein sehr neuer Bau, denn er ist aus den Ruinen nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auferstanden. Es waren die Herzöge von Sachsen und seit 1547 auch die sächsischen Kurfürsten, nachdem also Moritz die Kurfürstenwürde für den Teil der albertinischen Linie erworben hat. Es waren auch die Könige von Polen, die eben auch gleichzeitig Kurfürsten von Sachsen waren. August der Starke ist der bekannteste von beiden, August der Dritte. Und seit 1806 sind es die Könige von Sachsen, die hier im Schloss gelebt haben, ihre Feste gefeiert haben, Staatsgäste empfangen haben, bis eben nach dem Ersten Weltkrieg das Schloss dann republikanisch wurde und wenige Jahre später, eben 1945, es vollkommen in Schutt und Asche sank.
Der Dreißigjährige Krieg hinterließ in Sachsen verheerende Verwüstungen. Das Land hatte die Hälfte seiner Bevölkerung verloren. Im Verbund des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation spielte Sachsen eine untergeordnete Rolle. Dennoch verdankte man es dem Fleiß der Untertanen und einer mit Umsicht geführten politischen Entwicklung, dass sich Sachsen in beeindruckend kurzer Zeit wirtschaftlich wieder erholte.
Ihre absolutistischen Neigungen entwickelten und profilierten die sächsischen Herrscher in der Beschneidung der Macht der Stände, aber auch in der Entwicklung einer prächtigen Hofhaltung, im Aufblühen der Festkultur sowie der Entwicklung von Musik und Theater, sowie dem Bau von Theater- und Festhäusern.
Am Ende des 17. Jahrhunderts zählte Sachsen zu den wirtschaftlich fortschrittlichsten Territorien in Deutschland. Die Zentralgestalt der sächsischen Hofkultur und Politik wurde Friedrich August I., später genannt August der Starke. August der Starke war Ideengeber und Motor für einen staatspolitischen Geist und eine Hofhaltung, die man bis heute als sächsische Markenzeichen empfindet, Erfindergeist gepaart mit Fleiß. Und ein stark ausgeprägter Sinn für die Präsentation des Erreichten.
Zu den wichtigsten taktischen Mitteln der Politik gehörten jedoch auch die Bündnisse und Konkurrenzen. Auf den ersten Blick verkörperten das Residenzschloss in Dresden und die Herrschaftskultur August des Starken so etwas wie den Gegenentwurf zum damals noch wirtschaftlich schwachen, jedoch aufstrebenden und mit Strenge und militärischem Drill geführten Preußen Friedrich Wilhelm I. Doch auch auf staatspolitischer Ebene entwickeln sich gerade aus Gegensätzen oftmals die haltbarsten Verbindungen.
Die Sachsen und die Brandenburger Kurfürsten waren eigentlich lange Zeit sehr gut miteinander verwandt, hatten gute Beziehungen. Es gab die eine oder andere brandenburgische Prinzessin, die hier eingezogen ist, Sophie beispielsweise, die Frau des Christian des Ersten. Man hat sich hier getroffen, ist also auch miteinander auf die Jagd gegangen von hier, vom Dresdner Schloss aus.
Ihren Ausdruck fanden diese engen und über Generationen gewachsenen Beziehungen beispielsweise in der Einrichtung sogenannter brandenburgischer Gemächer. Das heißt, die preußischen Könige und ihre Entourage verfügten im Dresdner Residenzschloss über eigene Gemächer und Schlafzimmer.
Als damals um die Zeit, als Friedrich Wilhelm hier getanzt hatte, das Grüne Gewölbe gerade seine Vollendung erlebte, hat man im Eingangsbereich, dem heutigen Bronzenzimmer, die Darstellungen von Friedrich Wilhelm und seiner Gemahlin dann aufgehängt, um damit die Freundschaft in Zusammenhang mit August dem Starken und dessen Sohn August späteren Dritten und Maria Josepha zu dokumentieren. Also das ist ein richtiges Zeichen der preußisch-sächsischen Freundschaft.
Den Schwerpunkt seiner Politik legte der Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. jedoch auf ein modernes, bewegliches Heer und militärische Stärke. August der Starke widmete sich dagegen der Sicherung seiner Macht durch Entwicklung von Handel und Industrie und der Sicherung und Vernetzung der damaligen Märkte. So waren es die Grenzen und Märkte, an und auf denen Preußen und Sachsen immer wieder unversöhnlich miteinander kollidierten. Und diese Konkurrenzen setzten sich auch in der Generationenfolge der preußischen und sächsischen Herrscher fort.
Und weiter erzählt Professor Dirk Sündram.
Also Preußen hat immer sehr stark eine viel zu große Armee gehabt für das Land und damit dann eben auch Politik gemacht. Sachsen hat eigentlich auch mehr mit Kulturpolitik gemacht. Es gibt ein schönes Beispiel dafür. Wir haben ja den grünen Diamanten bei uns, von dem wir wissen, eigentlich nur aus den Spionageberichten, die Friedrich II. In Auftrag gegeben hat, dass dieser Diamant 400.000 Taler gekostet hat. Also hat also 4 Tonnen Gold, kann man sagen, oder so viel wie 1,5 Frauenkirchen. Und in diesem Spionagebericht, oder wurde es erwähnt, da wundert sich also Friedrich II. Darüber, dass der König von Polen, also August III., eben keine Artillerie kaufen konnte, also keine Kanonen kaufen konnte, um Brünn zu belagern, was eigentlich seine Aufgabe im Ersten Schlesischen Krieg war, weil er jetzt gerade für 400.000 Taler einen grünen Diamanten gekauft hat.
Noch auf Betreiben August des Starken und nach dessen persönlichen Plänen wurde schon 1729, und dies war ein Novum an den europäischen Herrscherhäusern, mit dem grünen Gewölbe ein Flügel im Residenzschloss als Museum eröffnet. Die Besucher wurden von einem geheimen Kämmerer, dem Direktor des Museums, empfangen, und gegen Entrichtung eines Betrages von 1 Dukaten konnten bis zu 3 Personen die Schätze des grünen Gewölbes besichtigen.
In den Kriegen des 18., 19. und 20. Jahrhunderts wurde das Residenzschloss immer wieder in unterschiedlichem Ausmaß zerstört. Die Geschichte des Hauses ist auch eine Geschichte von Wiederaufbau, Neubestimmung und Umbau. Doch selbst in der beinahe völligen Auslöschung der Dresdner Altstadt in der Nacht des 13. Februar 1945 blieben ausreichend Teile des Schlosses verschont, um es wieder aufzubauen. Und so begann man schon unmittelbar nach Kriegsende mit der Sicherung der vorhandenen Bausubstanz und der Kunstschätze. 1986, so Professor Sündram, wurde mit dem Wiederaufbau des Schlosses begonnen. Vollendet wurde das Äußere des Ensembles im Jahre 2006.
Nun sind wir dabei, aus dem Schloss etwas ganz Neues zu machen, ein Museum. Es ist zwar die Heimat des Grünen Gewölbes und damit eines der ältesten Museen in Europa überhaupt, aber es wird jetzt ein ganz modernes, neues Museum, in dem die früheren Schlossräume, die nicht erhalten geblieben sind, wieder zu einem neuen Komplex werden, zu einem Museumskomplex.
Seine weit über die Grenzen Dresdens hinausstrahlende Anziehungskraft verdankt das Museum heute seinen einzigartigen Sammlungen. Genannt seien nur das grüne Gewölbe, das Kupferstichkabinett oder die Rüstkammer.
Ich denke, der große Hauptanziehungspunkt ist immer noch das grüne Gewölbe, das also in 2 Teilen geteilt ist. Denn es gibt das historische grüne Gewölbe, das ist ein Eintauchen in eine ferne Welt, in die Schatzkammer August des Starken. Sie können sie so sehen, und das ist etwas ganz Großartiges, wie August der Starke wollte, dass sie sehen. Also man geht hinein durch eine Schleuse und befindet sich dann im 18. Jahrhundert. in Reichweite Entfernung stehende Kostbarkeit. Man sollte es nicht probieren. Also das also ist alles sehr gut geschützt, aber man kann hineintauchen in eine Zeit, die für uns also weit vergangen ist, auch an Gedenken hinein, in das großartige Barock, die Festlichkeit des Barock.
Zu den wohl eindrucksvollsten in der Originalkubatur wiedererstandenen Räumen gehört der Riesensaal. Die Bezeichnung Riesensaal erinnert an die ursprünglich auf den Pfeilern zwischen den Fenstern aufgemalten Figuren von Riesen. Und so beschließt Professor Dirk Sindram seine Rundgänge durch das Schloss gerne hier, in dem sowohl in architektonischer Hinsicht wie auch von der gezeigten Ausstellung her einmaligen und dem Geist der Zeit eines Augustes starken, in jeder Hinsicht ebenbürtigen und in besonderem Maße verpflichteten Raum. Saal- und Ausstellungsarchitektur ordnen sich, trotz der erhabenen Größe des Raumes, dezent der Präsentation und Wirkungsabsicht der gezeigten Objekte unter. Zu sehen sind lebensgroße, von Kunstschnitzern nachgebildete Turnierpferde im vollen Ornat der kunstvollsten Harnische, Helme und Waffen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Der Saal widmet sich ganz der Chevalerie, dem ritterlichen Kampf- und Turnierwesen.
Diesmal sind es aber die Turniere, die Sie erleben können, als wären Sie dabei. Also man hört fast schon das Pferdegetrappel, wenn man also an diesen drei Turniergruppen vorbeigeht und kann sehen, wie also solche Turniere sind, so ein Zwischending zwischen Grand Prix Eurovision und Formel-1-Rennen, aber eben von den Fürsten selbst geritten. Das macht heute keiner mehr, selbst Berlusconi wird das nicht tun. Und dann haben Sie eben noch die großen Prunk-Harnische, die Stück für Stück viel, viel teurer waren als jedes Tizian-Gemälde oder jeder Rubens damals gewesen ist, manchmal das Zehnfache davon gekostet haben. Man ritt mit mehr oder weniger verbundenen Augen, auch die Pferde hatten verbundene Augen, denn die Pferde sind nicht so dumm, aufeinander zuzureiten, wie es Menschen ganz gerne möchten. Und man hatte eine 3 Meter lange Lanze in der Hand und das Ziel war, mit dieser Lanze die Tartsche, also dieses direkt mit dem Harnisch verbundene Schild aus Holz, zu treffen und damit den Reiter, also bei beiderseits 30 Stundenkilometer auf dem Pferde, vom Sattel zu fegen. Das ist nicht immer gesund, ist aber auch nicht immer tödlich. Sonst würde man das unter Herrschern ja auch nicht machen. Und es ist ein großes Zeichen der Chivalrie, also dieses ritterlichen Kodex war es. Und der Kurfürst August ist über 40 Mal so ein Scharfrennen geritten innerhalb von 15, 16 Jahren, also zwischen der Volljährigkeit, so mit 18 ungefähr, bis er dann also um die 40 war. Also dann hat er aufgehört.
Der Wirkungsmacht all dieser Schätze war und ist man sich in Dresden über alle Generationen hinweg bewusst. Und die Aufgabe der heutigen Schlossherren besteht darin, dass man diesen Geist bewahrt und pflegt.
Und August der Starke wusste schon von der sinnlichen Kraft seines grünen Gewölbes, dass er, um zu beeindrucken, also benutzt hat. Und auch heute gibt es ja unsere Kanzlerin, die, wenn sie mal einen großen Staatsgast wie Obama oder Putin beeindrucken will, ins grüne Gewölbe kommt. Es funktioniert alles noch.
Bis 2019 wird auch die Rüstkammer eine neue Bleibe finden. Auch diese sei, so Professor Sindram, mehr als eine kostbare Sammlung von Waffen, sondern vielmehr das dingliche Gedächtnis der fürstlichen Repräsentation in Renaissance und Barock.
Einzigartig in Europa und es lohnt sich wirklich jedes Jahr vorbeizukommen und zu sehen, wie das Schloss sich nach und nach dann also in seiner Pracht immer weiter steigern wird.
Der legendäre preußische König Friedrich II., genannt Friedrich der Große, erhielt in Dresden unzählige Anregungen zum Auf- und Ausbau seiner Kunstsammlungen, zum höfischen Musikleben und zur Macht der Präsentation. Wenn Sie hierüber mehr erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen auch unseren Audioguide Friedrich der Große. Auch dieser steht Ihnen kostenfrei im App Store oder Google Play Store zur Verfügung.
Neben dem Residenzschloss bietet die sächsische Landeshauptstadt zahlreiche weitere touristische und kulturelle Attraktionen. Und sehr viele davon sind von einzigartigem Rang. Besuchen sollten Sie unbedingt die wiedererstandene Frauenkirche, die Brühlsche Terrasse oder die Semperoper. In kurzer Zeit erreichen Sie aber auch zahlreiche Ziele im Dresdner Umland, etwa das Elbsandsteingebirge oder die Albrechtsburg Meißen, das große Wildgehege und Schloss Moritzburg, das Elbtal oder Schloss und Park Pillnitz.
Alle wichtigen Informationen finden Sie hierzu auch über die Linkliste im Anhang unserer Audioführung. Die sächsische Landeshauptstadt erreichen Sie von Berlin aus mit dem Regionalexpress der Linie 3 und der Regionalbahn der Linie 31 mit Umstieg in Elsterwerda. Von Cottbus aus benötigen Sie etwa 2 Stunden mit dem Regionalexpress der Linie 18 oder mit der Regionalbahn der Linie 49 und dem Regionalexpress der Linie 15 mit Umstieg Ruhland.